großer Podcast. Kutscher putzt den Cottbus, der Podcast. Kutschkasten.
Ist das hier dein Arbeitsplatz?
Wie?
Arbeitest du hier?
Nö,
das ist schon da drüben.
Das ist drüben. Das ist hier eines der Beratungsräume. Wir haben ja hier drei Räume, wenn man so will. Das ist der große Stadtratssaal.
Ja.
Den kennst du nicht?
Ja, wir hatten da schon mal vom Verein auch in so ein paar
Fäden. Genau, da hatten wir hier auch einmal RSC hier Empfang gehabt und so weiter. Dann haben wir unten den größeren, das war mal die alte Turnhalle hier in dem
Haus. Davon haben die erzählt, ja.
Da ist Gilo Nagura und das ist ja der Saal Montreux. Das sind unsere. Ich sag mal, Gelo Nagura ist ja die intensivste Partnerschaft durch die Euro-Region und Montreux, das ist ja so ein Vorort von Paris, der sich in den letzten 15 Jahren mächtig gemausert hat. Das war mal so ein richtiger klassischer Pariser Vorort
mit
Beton und allem drum und dran.
Wir haben da ein Radrennen manchmal in Saint-Denis, das ist um die Ecke von
Montreux. Ja, Saint-Denis, da gehören die dann mit dazu, da zu dem Bereich.
Und den Podcast finde ich auf der Seite von der Stadt dann, ne?
www.cottbus.de/podcast oder auf Spotify, der Cottbuser Podcast-Kutscher.
Ich hatte den auf Twitter, hatte ich den Link zum ersten schon mal gesehen.
Genau,
mit also Alex die Twitter-Seite Knatter. Von der Stadt hat den, glaube ich, auch verlinkt.
Ja.
Ja, dass ich noch den richtigen Link setze.
Schön, dass ihr den Cottbuser Podcast-Kutscher eingeschaltet habt. Der Podcast für Cottbuser und Cottbuserinnen. Wir sprechen hier über die verschiedensten Themen, die unsere schöne Stadt betreffen. Vorab erst einmal vielen Dank für euer tolles Feedback. Wir freuen uns über jede Nachricht und sind schon fleißig dabei, eure Themenvorschläge zu bearbeiten. Kommen wir jetzt aber zur neuen Folge. Unser heutiger Gast ist Maximilian Levy. Er ist Radsportler und momentan viel beschäftigt mit der Vorbereitung für Olympia in Tokio. Vielen Dank, dass du dir trotzdem heute die Zeit genommen hast, um mal hier mit uns ein bisschen zu sprechen.
Hallo und sehr gerne.
Sehr schön. Bevor ich das Wort an unseren Oberbürgermeister Holger Kelch übergebe, würde ich gerne noch wissen, wie es euch beiden geht und ob ihr gut in den Tag gestartet seid.
Montag ist immer ein schwieriger Tag, aber ich bin sehr gut gestartet und war auch schon joggen gewesen. Nach dem Wochenende müssen dann die rostigen Glieder so ein bisschen geschmiert und geölt werden. War gut.
Also Sport habe ich noch nicht gemacht. Ich hatte Kindersport, also habe erstmal meine Kinder fertig gemacht und in den Kindergarten verfrachtet. Da ist auch der Montag immer der schwierige Tag. Aber ich glaube, eine gute Woche steht bevor. Das Wetter sieht gut aus. Das passt alles für uns.
Sag mal, Max, wann hast du eigentlich und wie Fahrradfahren gelernt?
Ja, also das ist so lange her, dass ich mich tatsächlich gar nicht erinnern kann. Also ich bin damals in Berlin aufgewachsen und dort war Fahrradfahren so ein bisschen Freiheit. Ne? Die Stadt mit vielen Autos und schlechten Verkehr. Und ich bin dort quasi in die Nischen verschwunden und konnte dort mit dem Fahrrad mich ausleben. Und dabei habe ich das Fahrradfahren an sich eigentlich auch irgendwie gelernt und verstanden, um eben auch im Stadtverkehr klarzukommen.
Bist du alleine oder mit Hilfe? Also ich weiß noch, das erste Mal, ich bin mit einem etwas größeren Rad gestartet als mit so einem kleinen, wo man üblicherweise Fahrrad fahren lernt. Und ganz zu schweigen, Stützräder gab es damals gar nicht. Das war eine Mangelware zu DDR-Zeiten. Die wurden ja auch über viele Generationen weitergereicht. Zumindest war das Fahrrad etwas größer als so ein normales Kinderfahrrad. Und natürlich die üblichen Blessuren mit Schürfwunden am Knie, an den Unterarm. Kannst du dich da noch irgendwie so?
Also tatsächlich hatte ich auch ein Diamant-Klapprad als erstes.
Ah ja,
okay. Ich denke auch, dass das mal mindestens 24 Zoll hatte. Also schon größer als das, was die Kinder heute zum Üben benutzen. Schürfwunden und so weiter gehörten natürlich zum Alltag. Ich kann mich noch gut an die Stempelbremse erinnern. Das Schöne bei dem Klapprad war aber, das war im Prinzip wie ein Damenrad, also nur mit einem Rahmenrohr. Und dadurch war es natürlich super für einen Einstieg als Kind, um einfach darauf zu kommen und mit viel Schwung einfach irgendwie den Sattel zu erreichen. Und dann ging das auch.
Aber Auto kannst du auch fahren.
Es geht, ja. Also natürlich, als Radsportler ist man leider auch sehr viel im Auto unterwegs, zu den Trainingslagern oder auch zu Wettkämpfen. Und da wir immer so viel Material haben, ist es eben schon ein Riesenaufwand, das alles zu verpacken und flugfertig zu machen. Da fährt man dann schon lieber mal 1000 Kilometer mit dem Auto, als zu fliegen.
Und Leistungssportler ist ja nun, wie soll ich sagen, ist ja nicht so ein Beruf, ist ja mehr eine Berufung. Also da muss man ja, sag ich mal, geht man ja auch anders ran. Man lernt das nicht. Da ist ja von Anfang an, glaube ich, so ein Stück die Wegrichtung vorgezeichnet. Man hat vielleicht Idole. Welche Idole waren deine? Also ich glaube, so ein großer Bekannter ist ja Lutz Heslich, so ein ganz bekannter Bahnradsportler, berühmter, wenn nicht sogar erfolgreichster Bahnradsportler bis dato. Da gibt es ja noch einen, nämlich du, der ihn vielleicht mal ablösen könnte, aber Auch Detlef Übel ist ja auch eine bekannte Größe hier im Bahnradsport. Wie bist du auf dem Weg, auf die Idee, wie auch immer, zum Leistungssportler gekommen?
Also das ist ja auch so ein fließender Übergang, wie du es schon beschrieben hast. Man wacht ja nicht auf und sagt, jetzt will ich Leistungssportler sein. Bin damals, wie gesagt, in Berlin unterwegs gewesen. Mir wurde dort in schöner Regelmäßigkeit das Fahrrad geklaut.
also nicht Cottbus, die Hauptstadt der Fahrraddiebstähle, wie man uns gerne bezeichnet. Also Berlin ist genauso
Berlin schlimm. War zu der Zeit ganz schlimm. Also okay. Ich war sicherlich auch nicht der Beste im Anschließen, aber mit 9 oder 10 Jahren hat man ja nur so kleinere Fahrräder, dass die dann geklaut werden, das war schon irgendwie schwer zu verstehen. Ich wollte aber eben weiterhin meinem Freiheitsdrang nachkommen und weiter Radfahren und meine Eltern haben dann irgendwann gesagt, du, wir kaufen dir jetzt nicht noch ein Fahrrad, was dir wieder klauen lässt. Du kannst gerne in einen Verein gehen, dort gibt's Fahrräder, da fährst du auf einer abgesicherten Strecke. Und so haben die Dinge ihren Lauf genommen. Ich bin dann zum Berliner TSC gegangen und dort gab es so ein altes Schwimmstadion, um das wir drumherum fahren durften. Und das war quasi eine Strecke ohne Verkehr. Dort konnte man das Rennradfahren irgendwo erlernen. Und dann kommt der erste Leistungsgedanke. Die Guten durften ihre Fahrräder mit nach Hause nehmen. Wir haben dann also in einem Altbau gewohnt, haben dann mit einem Flaschenzug das Fahrrad quasi an die Decke gezogen. Und ja. So wurde dieses Fahrrad, was an der Decke hing, irgendwo so ein bisschen Symbolcharakter für mein Leben.
Also quasi, du hast im Bett gelegen, geträumt und dann hast du dieses Fahrrad gesehen. Und das war die berühmte Frucht, die ganz oben hing, die du holen solltest.
So ist es. Und wie gesagt, die Guten durften eben dieses Fahrrad mit nach Hause nehmen. Und das war natürlich der Mega-Ansporn für mich, weil zum Training laufen... Als Radsportler läuft man nicht so gerne. und dann als cooler Typ mit dem Rennrad nach Hause kommen, weil man heute gut gearbeitet hatte, das war schon erstmal super. Ah. So, und dann bin ich mit 10, 12, ging das schon so Richtung Sportschule in Berlin. Aber das hat in Berlin mit der Sportschule für mich nicht funktioniert. Also die schulischen Leistungen waren dann unterirdisch und ich habe das alles nicht gehandelt bekommen. Und bin dann erstmal wieder auf eine normale Schule gegangen.
Ja.
Das war zwar für meine Schulkarriere sicherlich nicht unbedingt von Vorteil, aber der Wille war trotzdem da, das irgendwie professioneller zu machen. Und meine Eltern haben das dann schon mitgenommen, auch wenn es für meine Mutter sicherlich schwierig war, und haben sich umgehört für mich und haben dann gesagt, in Cottbus gibt es eine super Sportschule mit einem Schule-Verbundsystem, da würden wir dich hinlassen. Auch mit 13 Jahren und haben mir da irgendwo auch das Vertrauen geschenkt, zu sagen, okay, du kannst da hingehen, du kannst das machen, wir unterstützen das. Was ja für Eltern nicht so einfach ist. Jetzt als Vater von 3 Kindern würde ich mir auch schwer tun, meine Kinder aufs Internat zu lassen, 150 Kilometer weg. Und dann eben der Berliner, der nach Cottbus geht, da denken erstmal alle, hallo, was ist da los?
Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Richtig.
Aber und Mutti und Sohn ist ja so und so ein besonderes Verhältnis, nicht? Richtig. Wie Vater und Tochter, das ist klar, da kann ich schon vorstellen, dass die eine oder andere Träne da durch Mutti weggedrückt worden ist.
Ist mir damals gar nicht so aufgefallen. Sie hat das jetzt im Nachgang schon auch mal bestätigt.
Ja.
Aber in der Zeit war das wieder meinem Freiheitsdrang entsprechend. Ich konnte raus in die große Welt. Man hat mir hier super Bedingungen geboten und von da an war ich natürlich Feuer und Flamme für die ganze Sache.
Wann kamst du nach Cottbus so, dass man mal so
das? Im Jahr 2000.
Jahr 2000.
Also ich bin gerade 13 Jahre alt geworden.
Ah ja, okay.
Und bin dann hierher gekommen, bin mit meinem Fahrrad durch die Stadt gefahren, habe mir die Stadt angesehen und bin von dort an hier eigentlich groß geworden. Also meine Leistungssportkarriere hat zu 99% in Cottbus stattgefunden. Alles, was davor war, das war jetzt, sag ich mal, Kindergarten, noch so ein bisschen Fahrradfahren lernen.
Aber die Eltern wohnen noch in Berlin?
Ja.
Ah ja, also merkt man gar nicht, weder von der Sprache noch von dem Auftreten, dass du eigentlich Berliner bist. Eigentlich bist du voll integriert, möchte ich mal sagen.
Also ich fühle mich
voller Lausitzer, richtiger Cottbusser.
Ich fühle mich auch als Cottbusser. Also schön. Ich bin zwar in Berlin geboren, aber ich wohne jetzt seit 21 Jahren hier und wohne auch gerne die nächsten 21 Jahre hier.
Das ist schön, ne? Da freue ich mich sehr, weil das ist ja auch eine Anerkennung, sag ich mal, für unsere Kollegen dort im Sportstättenbetrieb, gerade für dieses Leistungssystem, dieses Verbundsystem zwischen Schule, unserer Lausitzer Sportschule und den Trainingsmöglichkeiten, die wir draußen da im Sportforum haben. Wunderbar, das ist eigentlich das, was wir uns natürlich wünschen. Und ja, und ein paar Plaketten zieren ja auch mittlerweile unseren Weg des Ruhms vor dem Rathaus. Und das ist auch sehr schön, wenn man da so langläuft. Maximilian Levy, und jetzt bist du hier bei uns. Max, ich habe gehört, du hast eigentlich mit einem Ironman mal begonnen. Und Ironman ist ja mal so Fahrradfahren, Schwimmen und Laufen. Also ganz so ohne Laufen bist du doch nicht ganz weggekommen.
Ja, also das habe ich vor 2 Jahren gemacht tatsächlich,
okay,
weil ich jetzt nach 20 Jahren Leistungssport irgendwie mal raus wollte. Ich brauchte irgendwie mal eine neue Herausforderung, mal was anderes. Und ich habe über Olympische Spiele und so hat man ja auch Kontakt zu anderen Sportarten, der irgendwo auch geblieben ist. Und dann habe ich ein paar Leute beobachtet, die sich so dorthin entwickelt haben und fand das irgendwie immer faszinierend. Ich finde auch immer faszinierend, wenn ich beim Marathon zugucke und manch einer mit 100 Kilo aufwärts diesen Marathon läuft. Dann habe ich mir gedacht, wie geht das? Also man kennt jetzt von sich selbst den Leistungsanspruch. Das sind
die positiv Verrückten, die da loslaufen.
Ja, aber sie schaffen es. Irgendwie schaffen sie es. Und das hat mich das fasziniert. Und gerade als Bahnsprinter, der jetzt ja, kann man vergleichen mit Leichtathletik, 100 Meter, 200 Meter Sprints macht, Marathon zu laufen war erstmal irgendwie weit weg. Und irgendwo war ich auf der Suche nach meinen Grenzen. Und habe dann gedacht, okay, jetzt musste mal, ich wollte so ein bisschen mal ausbrechen. Ich musste mal was anderes sehen, mal ein paar andere Leute, ein paar andere Trainingsreize.
Ja.
Und irgendwie hat mich das fasziniert und so war das so ein passendes Ding. Und ich kann auch nicht schwimmen. Also ich kann natürlich schwimmen, aber nicht schwimmen im Sinne von schnell. Und dieser Ironman, das ist also quasi 3,9 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Rad und ein Marathon hinten drauf. Und das hat mich magisch angezogen, das einfach mal auszuprobieren. Und so habe ich das auch dann 2019 gemacht.
Also hast du im Prinzip dein nicht so gutes Abschneiden beim Schwimmen und Laufen dann mit Fahrradfahren wieder wettgemacht, so dass es insgesamt dann...
Ich sag mal jein,
okay.
Weil 180 Kilometer Radfahren ist jetzt eigentlich auch nicht meine Spezialität. Ich bin ja eher so der Typ, der im Bahnradsport 300 Meter schnell fahren muss und nicht 180 Kilometer. Also auch das, ich bin natürlich insgesamt dafür zu schwer. Aber genau das hat es eben ausgemacht, auch als Leistungssportler einfach mal einen Wettkampf zu haben, wo man natürlich selber Vorstellungen hat, was will ich erreichen.
Ja, und aber die Grenzen mal auch, sich selber mal auszutesten nochmal.
Nicht? Genau. Und auch nicht zwingend den Erfolgsdruck zu haben.
Ah,
wenn ich sonst ein Radrennen fahre, muss ich eigentlich immer möglichst
gewinnen. Die Erwartungshaltung ist immer da.
Ich werde immer bewertet. Also mein Tag läuft immer ab. Ob ich einen guten oder einen schlechten Tag habe, entscheidet nicht ich, sondern die Stoppuhr.
Hm.
Der Trainer sagt mir mit der Stoppuhr ganz klar, heute ist alles in Ordnung oder gibt mir mal einen höflichen Klaps mit dem Besenstiel auf den Rücken. Und das hatte ich dann an der Stelle einfach nicht. Ich konnte mich selber verwirklichen, einfach auch mal selber ein paar Dinge ausprobieren, zu trainieren und zu verstehen, wie mein Körper funktioniert, das hat mir unheimlich weitergeholfen. Ich hatte damals eigentlich gar nicht mehr im Plan, nochmal zurückzukommen auf die Bahn. Aber ich hatte dann so eine Freude, so ein Feuer gefangen wieder am Sport. Also einfach an den Grundzügen des Sports, das, was Sport eigentlich mit sich bringt. Die Leidenschaft, sich zu bewegen, sich zu verbessern und einfach mal frei Schnauze sich zu quälen, sage ich mal. Und all das hat mir die Energie gegeben, dann tatsächlich zu sagen, okay, ich versuch's nochmal mit den 4. Olympischen Spielen.
Ah ja, und das ist ja nochmal unser Stichwort. Ja, es geht ja bald los. Tokio um ein Jahr verschoben, bedauerlicherweise durch die Pandemie. Wie ist denn das so, wenn man Leistungssport macht? Und jetzt konzentriert man sich natürlich auf die Teilnahme der Olympischen Spiele. Also wenn ich das so richtig verstanden habe, da gibt es ja dann noch richtigen Trainingsplan. Na klar, auch den Wettkampfplan. Man muss ja auch gewisse Punkte bei dir erradeln, um dann qualifiziert zu werden. Und in die Nationalmannschaft oder Olympiamannschaft, in den Olympiakader aufgenommen zu werden. So nur heißt es auf einmal, geht nicht. Das ist keine Verletzung, sondern da kommt nun etwas, was so keiner so richtig begreifen kann, aber was förmlich die ganze Welt zum Stillstand verhilft. Abtrainieren und dann wieder nochmal neu starten. Das ist dir so gelungen, siehst du? Oder was ist da anders jetzt? Zählt die Quali oder musst du dich wieder nach einem Jahr neu qualifizieren?
Also
wie kann man sich das überhaupt vorstellen?
Das ist eine ganz komplexe Geschichte, ne? Also man fährt ja eigentlich irgendwie, der olympische Rhythmus sind die 4 Jahre.
Ja.
Man qualifiziert sich über einen Zeitraum von 2 Jahren, ist also eigentlich 2 Jahre lang schon unter Strom und ist dann eigentlich, die Qualifikation war ja abgeschlossen, die internationale, Anfang März. Und es war so ein Punkt, okay, super, Quali geschafft, jetzt kommt die Nominierung und dann geht es im Prinzip weiter. Und das wird auf einmal bricht die Welt zusammen. Und jetzt gerade für einen Sportler in meinem Alter, der dann auch irgendwo mal darüber nachdenkt, was kommt denn mal danach?
Genau.
Ja, für einen 20-Jährigen, okay, der hat jetzt die Spiele um ein Jahr verschoben, hat ein Jahr Zeit, besser zu werden und macht die nächsten Spiele sowieso. Bei mir sind es auf jeden Fall die letzten und das wartet eigentlich mein Berufsleben danach.
Ja.
Und auf einmal kippt das ganze System, was man sich alles so vorgestellt hat, die Vorgespräche, die man mit möglichen Arbeitgebern geführt hat, Und das also bricht viel mehr rein, als jetzt nur zu sagen, ja gut, müssen wir halt ein Jahr später schnell fahren. Auch mit der Qualifikation, das war dann so, dass die Normen zwar galten, aber trotzdem musste man natürlich auch zeigen, ich kann es ja auch in einem Jahr immer noch. Klar, also es gab dann auch immer wieder Qualifikationsrennen, die intern waren. Und das war schon spektakulär. Und all das war dann irgendwie auf mich reingebrochen. Und dann kam mir eigentlich noch erschwerend hinzu, die Schulen geschlossen. Ja. So, jetzt hatten wir ein Schulkind, die frisch in der ersten Klasse war. Und auf einmal dreht sich es gar nicht mehr so sehr darum, fahre ich jetzt Olympia oder nicht, sondern wie kriege ich das dem Kind den neuen Buchstaben vermittelt. Also eine ganz neue Herausforderung. Und da habe ich zum Glück auch dann mit meinem Verband ein gutes Agreement gefunden, wo ich gesagt habe, ich muss mich jetzt hier ein Stück weit rausnehmen. Ich muss jetzt erstmal zu Hause da sein und dann können wir im Sommer immer noch gucken. Da sind noch 12 Monate Zeit. Also ich habe da natürlich trotzdem weiter trainiert, aber mit weniger Intensität und eben so, wie es in meinen Tagesplan und in den von meiner Frau reingepasst hat. Und das war ganz wichtig, da erstmal irgendwie Ruhe reinzubekommen, bevor man dann im August dachte, okay, das wird jetzt alles easy, das Thema ist fast erledigt, bevor es ja dann nochmal dicke kam im Winter.
Ja.
Aber im Prinzip habe ich auch wirklich ein paar Monate gebraucht, um mich wieder neu zu finden und zu sammeln und auch Motivation dafür zu bekommen.
Also das, was du jetzt gerade erzählst, das ist eigentlich für mich so ein schönes Zeichen. Manche Leute haben ja so Vorstellungen, die da oben, ja, ob das nun die Erfolgreichen sind, die Bekannten, ja, die haben ein anderes Leben. Nix ist da. Hinterm Vorhang ist es genauso ganz normal, so schwierig, so herausfordernd wie bei jeder anderen Familie. Und das, was du gerade geschildert hast, dass die Kinder erstmal dann den Vorrang haben, weil ja logischerweise Bildung ist die Grundlage für vieles. Ja, letzten Endes bei dir, bei mir, wie auch immer. Und da muss man schon als Eltern teil, da hat man auch eine ganz andere Verantwortung. Da muss man sich selbst ein Stück an der Stelle zurücknehmen, damit das Kind in die Spur kommt. Das finde ich schon sehr spannend. Wie läuft denn das jetzt in diesem Jahr? Also das war ja ein sehr schwieriges Schuljahr. Trotzdem musstest du dich ja für Olympia vorbereiten. Also das alles unter einen Hut zu bekommen. Ja. Die berufliche Perspektive, die du schon angedeutet hast, die ja jetzt irgendwann mal kommt nach Olympia in Tokio, ja, die schulische Situation mit der Großen, glaube ich, nicht? Mit der Großen und dann natürlich auch deine Trainingspläne. Das ist ja also spannend.
Zuallererst muss ich wirklich eine Lanze brechen für alle Eltern. Also ich meine, ich habe nur drei Kinder oder wir mit meiner Frau zusammen. Egal wie viele Kinder man hat, das war wirklich eine ganz, ganz schwierige Sache. Ich war eigentlich glücklich, dass nur ein Kind bis dato zur Schule geht. Gleiches für die anderen beiden trotzdem auch so war, dass die extrem zurücknehmen mussten. Wenn wir vormittags Schule gemacht haben, hatten die anderen beiden irgendwie, die mussten sich mehr oder weniger selber beschäftigen, weil in einem Erstklässler, dem gibst du nicht ein Blatt Aufgaben und dann läuft das 3 Stunden, sondern du stehst eigentlich die ganze Zeit daneben und das war schon irgendwie für alle herausfordernd. Und das gleiche Spiel ging ja dann im Winter leider wieder los. Wir hatten dann also eine Europameisterschaft, die im November stattfinden sollte und unser Verband hat dann kurz vorher entschieden, dass wir dort nicht hinfahren sollen, dürfen, wie auch immer. Und ich war nun also in der Situation, dass ich schon so viel investiert hatte an Energie irgendwo in diese ganze Sache, jetzt dann doch noch das Jahr ranzuhängen und hab dann gesagt, ich will jetzt dahin fahren. Ich habe jetzt nicht ein halbes Jahr trainiert und das alles auf mich genommen, dass ihr mir jetzt 2 Wochen vorher sagt, wir können nicht. Und das war am Ende goldrichtig. Bin dann dorthin gefahren mit der Freigabe des Verbandes, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und habe 2 Europameistertitel gewonnen. Und das war ganz wesentlich für das ganze Projekt, einfach zu wissen, ich kann es noch, und auch für die Motivation. Das war ein unheimlicher Moralbooster, den ich einfach gebraucht habe, den auch die ganze Familie gebraucht hat, okay. Für all das, auch meine Frau, was die auf sich nehmen musste, um das möglich zu machen. Wenn sie von der Arbeit kommt und ich springe aufs Fahrrad, das ist halt auch mit 3 Kindern nicht so easy, sondern da bist du eigentlich auch mal irgendwann platt. Und das haben wir irgendwie alle gebraucht. Und dann kam aber eben wieder der Winter und das leidige Thema ging wieder los. Und das Brutale war wirklich, dass also mit allen Kindern zusammen waren wir 7-mal in Quarantäne.
Gott.
Und auch da gilt natürlich
7-mal
das Leistungssportlerprinzip. man muss dann eben gucken, wie man sich dabei fit hält.
Ja.
Ich selber hatte dann zwischendurch auch die Infektion durchgemacht und war dann zumindest Quarantäne befreit, was dann für mich natürlich irgendwo ein Vorteil war, um einerseits trainieren zu können und andererseits muss ja aber auch irgendjemand die Familie versorgen. Also es war sehr, sehr schwierig. Es hat unheimlich Energie gekostet. Aber auch da, muss ich sagen, hat auch mein Verband gesagt, okay, wir setzen dir ein paar Termine, da musst du Leistungsnachweis erbringen. Nicht mehr und nicht weniger. Und das war auch wirklich notwendig. Ansonsten hätte ich das nicht durchgestanden. Und jetzt so mit dabei, wo jetzt auch die unmittelbare Olympia-Vorbereitung stattfindet, komme ich langsam wieder zum Atmen so. Ja, also es läuft alles ein bisschen geordneter. Das Kind geht zur Schule. Alle haben irgendwie so einen normalen Rhythmus. Als Leistungssportler in meinem Alter, viel mehr trainieren kann ich nicht mehr. Also ich habe jetzt schon über 20 Jahre beinahe das Maximum an Kilometern abgelaufen. Der Knackpunkt ist Regeneration. Und die ist halt in den 12 Monaten komplett weg gewesen.
Gibt's okay, nicht. Also das war ein richtiger Test für dich nochmal. Ich sag mal, zum Abschied von der großen Bühne nochmal etwas hinzulegen, aber unter diesen Rahmenbedingungen. Und uns würde mal interessieren, wie sehen so deine letzten Tage, Wochen aus bis Tokio? Wie gestaltet sich das? Gute ist, es sind jetzt Ferien. Ja. Nicht, ob man jetzt in Urlaub fahren kann, das ist natürlich etwas anderes. Aber
leider sind die Ferien genau mit den Olympischen Spielen zu Ende.
Ah, okay.
Also auch da muss die Familie sicherlich auch dieses Mal nochmal auf mich verzichten. Aber in der Zukunft wird das sicherlich besser funktionieren. Die unmittelbare Vorbereitung lief jetzt schon an im Prinzip mit einem Trainingslager in Cottbus mit der Nationalmannschaft. Also wir haben die guten Bedingungen hier zu Hause genutzt, was für mich natürlich auch ein Vorteil ist, wenn ich nicht so weit verreisen muss. Jetzt die letzten Tage sind wir in Frankfurt-Oder auf der Holzbahn. Die ist im Prinzip in einem ähnlichen Maß wie die Olympiabahn in Tokio. Wir haben auch entschieden, dass wir keine internationalen Wettkämpfe mehr fahren, weil diese Reisebeschränkungen und das Ganze hin und her ist
der Aufwand.
Birgt zu viel Risiken, wenn man jetzt dann doch nochmal aus irgendwelchen Gründen in Quarantäne müsste, das wäre jetzt schwer auszuhalten. 5 Wochen oder selbst 3 Wochen oder 8 Wochen vor den Spielen da in Quarantäne zu geraten, das ist, glaube ich, der Worst Case. Und insofern habe ich natürlich einerseits ein bisschen mehr Ruhe, weil ich nicht so viel verreisen muss, keine Höhentrainingslager, keine Zeitverschiebung und so weiter und so fort. Und kann einfach die Zeit optimal nutzen. Und das versuche ich so gut wie möglich umzusetzen. Und dann mit den letzten 4 Wochen genügend Schlaf und Regeneration zu kriegen. Und das merke ich schon. Wir hatten vor einer Weile den großen Preis von Deutschland in Cottbus. Da habe ich 2 Nächte im Hotel geschlafen und bin sofort das blühende Leben. Und habe das Rennen hier gewinnen können. Und das war natürlich eine feine Geschichte für mich, auch wieder für den Kopf. Und insofern weiß ich schon, da geht noch ein bisschen was.
Sehr schön. Na, dann drücken wir dir alle die Daumen. Wir werden unseren Blick nach Tokio werfen, werden schauen, wie du deine Konkurrenten hoffentlich alle hinter dir lässt und wünschen dir vor allen Dingen gute Erfolge. Nochmal so zum Abschied nochmal zu zeigen, auch wir Alten, wir können es noch und vor allen Dingen, dass du gesund und verletzungsfrei wieder zurück hier nach Cottbus, nach Deutschland kommst. Und wir hoffen und wünschen dir natürlich auch, dass die Familie mitfiebert und sich über Papa und über den Mann richtig freuen kann, wenn er medaillenbehangen wieder hier in Cottbus aussteigen wird.
Dankeschön. Alles Gute, Max. Gib mir Mühe und vorm Rathaus ist ja noch ein bisschen Platz.
Genau, da haben wir noch viel Platz.
Da hau ich nochmal einen raus.
Wunderbar.
Dankeschön.
Genau, ich denke auch, dass unsere Hörerinnen und Hörer definitiv Olympia gucken werden und dir die Daumen drücken werden und dich anfeuern werden. Genau, und damit verabschieden wir uns und hoffen, dass euch die heutige Folge gefallen hat. Für Ideen und Anregungen, aber auch konstruktive Kritik haben wir immer ein offenes Ohr. Nutzt dazu gerne unsere Mailadresse podcast@cottbus.de. Einschalten, zuhören, Feedback geben. Bis dahin, tschüss!
Wunderbar.
Ja, der Cottbuser Podcast, Kutscher putzt den Cottbuser Podcast, Kutschkasten.